ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Nora Welsch. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir haben gesagt, wir duzen uns. Du
Jawohl.
Bist seit Juni die neue Landesbehindertenbeauftragte für Baden-Württemberg. Wie hat dich die Nachricht erreicht, dass du es geworden bist?
Als ich dann die Nachricht bekommen habe, ging es relativ schnell. Also ich hatte ein Gespräch mit Sozialminister Lucher und es ging eben darum, dass die Stelle frei wird, jetzt während der Legislatur, und dass da eine Nachfolge gesucht wird, dass ich da Interesse bekunden kann. Und als ich das dann gehört habe, dann war es innerhalb weniger Wochen, also das musste dann auch alles durch die entsprechenden Gremien und vom Ministerrat unterstützt werden, auf dem Landesbehindertenbeirat. Aber das erste Gespräch war mit Herrn Lucher und dann, zack, war ich auf einmal Landesbehindertenbeauftragte.
Und das Zack hat was bedeutet? Welche Veränderung in deinem Leben?
Ja, ein neuer Job, also eine neue Wirkungsstätte. Also ich arbeite jetzt in Stuttgart als Landesbehindertenbeauftragte, lebe aber noch in Baden-Baden. Ich habe vorher in Baden-Baden als kommunale Behindertenbeauftragte gearbeitet und bin jetzt eben nicht nur nach Stuttgart, sondern auch innerhalb Baden-Württembergs unterwegs zu verschiedenen Terminen, spreche mit Partnern und arbeite mich jetzt ein in diese verantwortungsvolle und sehr schöne Aufgabe, mich aktivistisch für Menschen mit Behinderung in Baden-Württemberg einzusetzen.
Ja, du hast gerade angesprochen, du bist kommunale Behindertenbeauftragte gewesen, auch schon seit 2020 in Baden-Baden. Wenn du da ein Fazit ziehst, was konntest du erreichen?
Also in Baden-Baden war es mir besonders wichtig, lokal voranzukommen, weil ich war ja für die Stadt Baden-Baden zuständig und für die Menschen mit Behinderung, die dort leben. Das heißt, ich habe natürlich bauliche Stellungnahmen abgegeben, versucht, dass das doch hügelige Baden-Baden etwas baulich barrierefreier wird. Und mir war es aber auch ganz wichtig, Angebote zu schaffen, weil in meiner Analyse bin ich eben zu dem Schluss gekommen, dass in Baden-Baden nicht so viele Angebote für Menschen mit Behinderungen gibt, so zum Beispiel Freizeitangebote, habe dann einen inklusiven Theaterclub gegründet am Theater Baden-Baden und habe mich aber auch dafür eingesetzt, ja, dass was das Leben so ausmacht, dass man das mit Behinderung leben kann. Also Baden-Baden steht ja für Schwimmen und dann habe ich mich zum Beispiel im Strandbad Sandweier für einen Strandrollstuhl eingesetzt oder im Thermalbad dafür, dass es einen Badelifter gibt und jetzt vor kurzem noch ein Angebot gemacht für Familien mit Kindern mit Behinderung, weil ich da gemerkt habe, die brauchen so ein bisschen Unterstützung und da haben wir gemeinsam gekocht noch vor ein paar Wochen. Das war sehr schön.
Wie schwierig ist das, Dinge umzusetzen? Du kennst da ja den politischen Betrieb.
Ja, es ist nicht immer einfach und man braucht auch einen langen Atem und es ist auch manchmal frustrierend. Aber ich merke auch immer wieder und daran versuche ich mich auch zu halten, dass es Menschen gibt, die da auch Lust drauf haben, die auch Lust haben, was zu verändern, positiv. Und an die halte ich mich dann. Also ich bringe viele Ideen rein und da, wo ich merke, da fruchtet es nicht, da ist der Partner nicht so begeistert, dann konzentriere ich mich eben auf das andere Thema. Und man muss aber schon immer wieder erinnern, immer wieder darauf hinweisen, hier Menschen mit Behinderung haben auch Rechte, bitte nicht vergessen. Oder hier wurde was gebaut, ja, das ist jetzt aber leider nicht so, wie es eigentlich sein soll. Da müssen wir jetzt doch nochmal eine Runde drehen. Und das trifft natürlich nicht immer auf Gegenliebe, aber umso wichtiger, dass es da Menschen gibt, die das machen.
Hör ich raus, Hartnäckigkeit ist eine wichtige Eigenschaft, die du brauchst.
Ja, Hartnäckigkeit und trotzdem aber auch nicht zu viel Frust dann, weil man muss natürlich trotzdem positives Klima für dieses Thema schaffen. Und ich will ja, dass die Leute denken, cool, wir machen was Schönes für Inklusion, für Barrierefreiheit und nicht, jetzt kommt schon wieder die immer nur nervt. Also man muss da einen sehr schwierigen, feinen Mittelweg finden zwischen Nerven auf die Füße treten und trotzdem Kompromisse machen, offen sein, gute Laune schaffen für das Thema. Das ist gar nicht so einfach.
Nora Welsch, als Landesbehindertenbeauftragte, kennst du das Leben im Rollstuhl? Inwiefern unterscheidet sich dadurch dein Alltag?
Mein Alltag ist schon deutlich anders. Also es gibt einfach ganz viele Orte, wo ich im Rollstuhl nicht hin kann. Und das ist was, was mich auch oft sehr frustriert, weil ich würde gerne abends noch mich mit Freunden irgendwo treffen, aber ich kann immer nur dahin gehen, wo es baulich barrierefrei ist. Vor allem, wenn ich mit dem elektrischen Rollstuhl unterwegs bin, da kann man auch nicht mal schnell 2 Stufen hochheben.
Und der ist schwer.
Ja, der ist sehr schwer und dazu kommt noch eine barrierefreie Toilette, die klammere ich jetzt mal noch aus, die wäre auch schön, wenn die da wäre, aber alleine um in Gebäude irgendwo reinzukommen, da sind wir in Deutschland leider noch sehr rückständig, was bauliche Barrierefreiheit angeht. Wir lieben unsere Treppen und bauen die überall hin, egal ob man die jetzt braucht oder nicht. Obwohl das für Läden auch nicht besonders sinnvoll ist, weil natürlich Leute viel eher mal in den Laden reinstolpern, wenn die Tür einfach aufgeht, ohne dass jetzt noch eine Treppe hochlaufen müssen. Aber irgendwie hängen wir sehr an unseren Treppen fest und das bedeutet für mich, dass ganz viele Sachen kann ich einfach nicht machen und das schränkt mich enorm ein in meinem Alltag.
Wie lange kennst du das Leben im Rollstuhl?
Ja, mein ganzes Leben. Also im Kleinkindalter habe ich meinen ersten Rollstuhl bekommen mit 3 Jahren. Und von daher kenne ich dieses Leben nur so. Das macht es aber auch nicht immer einfach. Also Leute sagen oft zu mir, ja, du kennst es ja nicht anders, dann ist es ja viel besser, wie wenn man jetzt einen Unfall hatte. Es ist völlig egal, was jetzt besser oder was schlechter ist. Aber ich bin jetzt über 30 Jahre und ich habe 30 Jahre lang schon bauliche Diskriminierung erlebt. Und das macht natürlich auch was mit einem.
Was für eine Erkrankung ist es?
Das nennt sich spinale Muskelatrophie. Das ist eine genetische Erkrankung, die führt dazu, dass die Muskeln überall schwächer sind im ganzen Körper. Und es bedeutet eben, dass ich auch nicht genug Kraft habe in den Beinen, um zu laufen. Es bedeutet aber auch, dass ich weniger Kraft habe in den Armen, also überall da, wo Muskeln im Spiel sind. Deswegen lebe ich auch mit persönlicher Assistenz, denn Dinge, die jetzt jemand, der querschnittsgelähmt ist, alleine kann, sich selbst umsetzen oder sich selbst die Jacke anziehen, das geht für mich eben nicht. Und das bedeutet für mich, ich bin nicht nur im Rollstuhl, sondern ich habe auch noch die Einschränkung, dass ich auf Hilfepersonal, auf Assistenzpersonen angewiesen bin. Und das macht es natürlich noch mal einen Tick komplizierter im Alltag.
Ja, du bist ein Logistikunternehmen. Du musst dich ja permanent organisieren, oder?
Ja, inzwischen bin ich auch sehr erschöpft vom ständigen Organisieren. Also ich kann das gut und ich mache es auch und es ist auch notwendig. Aber für mich ist das Schönste, wenn jemand sagt, komm, wir gehen in Urlaub und ich kümmere mich um alles. Also, oh mein Gott, der Himmel ruft.
Ja. Ja, inwiefern begegnet dir auf der anderen Seite Unverständnis im Alltag? Das gibt's vermutlich auch.
Ja, es ist einfach, ich lebe ja in der Welt der Nichtbehinderten. Natürlich habe ich auch Freunde und auch über meine Arbeit habe ich Kontakt mit anderen Menschen mit Behinderung. Aber mein Alltag, da habe ich fast immer nur Kontakt mit nichtbehinderten Personen. Und die kennen natürlich meine Lebensrealität gar nicht. Die können sich auch in manches gar nicht einfinden. Also wenn ich einen Termin hatte auf der Arbeit und der wird dann spontan gecancelt, weil es jetzt doch jemand nicht so gut reinpasst. Und ich habe das aber vorher 2 Tage lang organisiert, dass die Assistenz auch da ist und dass ich dann zwischendrin nochmal irgendwo auf Toilette kann. Und dann ist es so, da denke ich dann schon so. Aber man muss es den Leuten halt immer wieder erklären, was da dahinter steckt und warum ich da jetzt vielleicht in dem Punkt nicht ganz so flexibel bin. Und das ist aber natürlich auch nicht immer schön, dass man das Gefühl hat, die anderen Leute sind nicht so wie ich. Deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass Menschen mit Behinderung sich auch untereinander austauschen, dass man mal jemanden hat auf Augenhöhe, weil allein schon das Reinversetzen, also wenn ich mit Freundinnen spreche, die auch mit Assistenz leben, die können manche Situationen sofort nachempfinden, während ich den anderen Personen, die vielleicht auch im Rollstuhl sitzen oder die keine Behinderung haben, umständlich erklären muss und sie trotzdem nicht so richtig verstehen, warum das jetzt für mich gut war oder warum das jetzt für mich schwierig war.
Bist du ein geduldiger Mensch?
Nee. Ich wünschte, ich wäre es. Ich sag mal so, ich bin geduldiger geworden über die Zeit. Aber ich bin ungeduldiger Mensch und ich bin auch oft schon 3 Schritte voraus. Und dadurch, dass ich eben immer mit Personen bin, kann ich auch, glaube ich, manchmal ein bisschen Stress machen, weil ich dann denke, ach komm, wir gehen jetzt und los jetzt. Und ich habe im Kopf, weiß ich schon, was der 5. Schritt ist, aber die Person ist vielleicht noch beim 1. Schritt. Und da muss ich mich manchmal ein bisschen zurückschrauben und sagen, so, durchatmen. Jetzt komme ich halt eine Viertelstunde später an. Ich bin halt jetzt hier nicht alleine unterwegs.
Wir haben eben kurz drüber gesprochen. Es gibt geschätzt 1,6 Millionen Menschen in Deutschland, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Doch barrierefrei ist mehr als abgesenkte Bordsteine. Um was geht es bei barrierefrei?
Es gibt verschiedene Arten von Barrierefreiheit. Wir haben die bauliche Barrierefreiheit, da würden eben auch die abgesenkten Bordsteine dazu zählen. Aber auch sowas wie Blindenleitsysteme zur Orientierung von Sehbehinderten oder blinden Menschen. Und dann gibt's digitale Barrierefreiheit, das heißt, kann jemand das Internet benutzen, also jetzt zum Beispiel ein sehbehinderter Mensch, aber es kann auch jemand sein, der eine Spastik hat und die Maus nicht so gut bewegen kann. Wie kann er ein Formular ausfüllen? Kann er den Online-Shop benutzen? Es gibt kommunikative Barrierefreiheit, also leichte Sprache zum Beispiel, damit auch Menschen mit kognitiver Einschränkung verstehen können, was waren jetzt die Nachrichten des Tages. Und natürlich auch strukturelle Barrierefreiheit. Es gibt auch immer wieder strukturelle Diskriminierung. Das heißt, wir gucken auf verschiedene Arten von Barrierefreiheit und deswegen ist es auch immer sehr schwer zu sagen, wie barrierefrei ist jetzt Deutschland oder wie barrierefrei ist jetzt Baden-Württemberg, weil man muss schon immer in die einzelnen Kategorien dann reinschauen.
Wenn wir jetzt auf eine Kategorie mal schauen, seit 1996, also wirklich seit einer langen Zeit, ist das barrierefreie Bauen in § 39 der Landesbauordnung Baden-Württembergs gesetzlich verankert. Doch das heißt ja nicht, dass sich das barrierefreie Bauen überall durchgesetzt hat. Woran liegt das?
Ja, es ist immer so, dass nur die Mindeststandards umgesetzt werden und selbst für die muss man kämpfen. Und genau das ist das Problem, weil es gibt da natürlich Mindestanforderungen. So und so viele Wohnungen in einer Baueinheit müssen barrierefrei gebaut werden. Aber eigentlich wäre es ja sinnvoll, alle Wohnungen barrierefrei zu machen, weil wir haben einen enormen Bedarf an barrierefreien Wohnungen. Ich freue mich über jede barrierefreie Wohnung, die gebaut wird, aber ich sage auch, in dieser Wohneinheit sind 10 Wohnungen. 4 davon wurden barrierefrei gemacht. Wir haben 6 Wohnungen auch verloren. Die hätte man, wenn man sie neu baut, direkt barrierefrei machen müssen, weil es gibt da auch Studien dazu oder Untersuchungen dazu, dass wenn man es direkt barrierefrei baut, dass es dann gar nicht so viel teurer ist. Bei kleinen Wohneinheiten ist es ein bisschen teurer. Natürlich ist es teurer, ob ich einen Aufzug reinbaue oder nicht, aber ein Aufzug ist inzwischen auch Standard. Also wer wohnt denn noch irgendwo im 10. Stock, wo es keinen Aufzug gibt? Also da müssen wir hinkommen, dass wir nicht immer nur die Mindestanforderungen, die in der Landesbauordnung festgesetzt sind, die auch nicht immer so ganz klar sind, dass wir nicht nur die umsetzen, sondern dass wir einfach sagen, so, das ist jetzt unser Standard. Wir bauen eine Wohnung und eine Wohnung hat, barrierefrei zu sein.
Dennoch, ein Großteil der Kommunen verzichtet darauf erstmal aus Kostengründen. Du sagst ja gerade, im Grunde ist es später sehr viel teurer, das nachzurüsten. Also warum?
Ja, da fehlt es einfach auch an der Mentalität und dem Sinn, der dahinter verstanden wird. Und es braucht eine neue Praxis, also dass man das automatisch so macht. Und da sind wir eben nicht. Man macht das, was gesetzlich vorgegeben ist. Aber es ist noch nicht so, dass man sagt, okay, ich gehe darüber hinaus. Und deswegen ist es mir auch als Landesbehindertenbeauftragte so wichtig, dass wir gute gesetzliche Regelungen haben, weil ich weiß aus dem Alltag und aus meiner bisherigen Erfahrung, dass eben das, was gesetzlich nicht gefordert wird, auch nicht umgesetzt wird in der Regel.
Was hörst du denn beispielsweise von blinden oder sehbehinderten Menschen? Also da Geldautomaten zu finden, die ohne fremde Hilfe selbstständig genutzt werden können, das ist wohl immer noch Glückssache.
Ja, und das ist ja eigentlich schon dramatisch, weil ich meine, da geht es um die Grundversorgung. Also man braucht Geld zum Bezahlen. Und dass es immer noch so ist, dass es ganz viele Automaten gibt, die man nicht benutzen kann als blinder oder sehbehinderter Mensch. Da braucht man eben Kopfhörer, die man einstecken kann, die einem dann vorlesen können. Wo kann ich jetzt auf was drücken? Das ist eigentlich ein Unding. Aber auch als Rollstuhlfahrerin. Also es gibt ganz viele Geldautomaten, die ich nicht gut benutzen kann, weil die dann so nach hinten abgeflacht sind oder weil man da hochfahren muss oder da sind noch irgendwelche Barrieren drumherum, die dazu führen, dass ich da nicht richtig rankomme. Und es gibt ja jetzt ein neues Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, was auch gerade diese digitale Barrierefreiheit, auch was Geldautomaten etc. angeht, verbessern soll. Aber das kommt jetzt natürlich alles erst und das ist zwingend erforderlich, meiner Meinung nach.
Wie viele Menschen kommen denn jetzt gerade auf dich zu und sagen, Mensch, du bist die neue Landesbehindertenbeauftragte, setz das mal schnell um und das mal schnell um.
Ja, viele, aber das ist ja auch gut so. Also die haben natürlich auch Hoffnung, jetzt kommt hier nochmal ein neues Gesicht, da kann man nochmal neue Impulse setzen, die hat vielleicht nochmal andere Schwerpunkte, die sie setzt. Und klar, ich lerne jetzt auch ganz viele Menschen kennen, das ist auch wichtig, dass ich mich vernetze im Land, dass ich sehe, wo sind welche Partner, die ich für meine Zwecke auch nutzen kann. Von daher sollen sich die Leute auch an mich wenden. Ich habe ein tolles Team an Mitarbeitern. Wir haben ja auch eine Ombudsstelle. Das heißt auch, Einzelpersonen mit Behinderungen können sich an uns wenden, nicht nur Organisationen oder Selbsthilfeverbände. Und da versuchen wir natürlich zu helfen. Aber es gibt da viele, viele Anforderungen und eins nach dem anderen wird es abgearbeitet. Aber dafür bin ich da, dass die Leute sich an mich wenden.
Kommen jetzt schon so viele Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Aus Karlsruhe schreibt uns zum Beispiel Liane, warum heißt es denn nicht Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung, um einen angemessenen Sprachgebrauch zu fördern, anstatt im Namen der Beauftragten den Begriff Behinderte stehen zu lassen, der als reduzierend und diskriminierend empfunden wird. Wie siehst du es?
Also erstmal, der Titel ist sehr lang, das verstehe ich auch, der ist recht sperrig. Also Beauftragte der Landesregierung Baden-Württemberg für die Belange von Menschen mit Behinderung. Also Landesbehindertenbeauftragte ist da schon die Kurzform. Ist nicht so optimal, zumal ich ja möglichst einfach und leicht sprechen möchte. Aber so ist halt der Titel, den kann ich jetzt nicht ändern. Und Menschen mit Behinderung ist auch schon ein langer Begriff. Und aber auch wichtig zu sagen, es geht darum, den Begriff Behinderung wieder mehr zu benutzen. Also der soll eben nicht als stigmatisierend wahrgenommen werden. Das ist ja genau das Problem, dass wir den Begriff behindert sagen und damit was Schlechtes verknüpfen. Also ich kann mich selbst noch erinnern auf dem Schulhof, da haben oft Schülerinnen zu mir gesagt und Schüler, sie ist ja voll behindert aus auf dem Foto, weil behindert war ein Schimpfwort so. Das ist einfach schlecht so. Mhm. Und da müssen wir weg davon. Also die aktivistische Bewegung von Menschen mit Behinderung geht dazu, diesen Begriff wieder viel mehr zu benutzen, aber dann eben nur als einfache Eigenschaft. Also sie hat rote Haare und sie ist halt behindert, so ohne dass das was Negatives bedeutet. Ja. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass Leute sich ein bisschen schwer tun mit dem Begriff, aber eigentlich müssen wir dahin, den wieder wertneutral und wertfrei zu benutzen. Und das ist auch mein Ziel und dafür stehe ich auch.
Ja. Ziel ist ein gutes Stichwort. Du hast dir bestimmt Ziele gesetzt. Was möchtest du erreichen?
Genau, also ich bin ja dafür da, dass Menschen sich an mich wenden können und da kommen natürlich ganz viele Themen auf. Zum Beispiel hatten wir schon das Thema ME-CFS, also Long-Covid und eine Schülerin, die dann die Schule nicht mehr weiter besuchen kann oder nicht mehr in dem Maß, weil sie es einfach körperlich nicht mehr leisten kann. Wie kann man jetzt trotzdem die Schulpflicht sicherstellen? Also solche Einzelfälle kommen ganz viele bei mir an. Aber natürlich möchte ich auch selbst Schwerpunkte setzen und das Land voranbringen. Und da habe ich mir den Themenbereich Teilhabe am Arbeitsleben ausgesucht, weil es ist so, dass Menschen mit Behinderungen sind armutsgefährdet. Sie haben viel höhere Ausgaben. Sie sind länger arbeitslos. Sie sind doppelt so häufig arbeitslos in Deutschland. Und das, obwohl sie tendenziell besser ausgebildet sind. Also irgendwie ist es ja schon paradox, dass es viele Firmen und Unternehmen gibt, die suchen händeringend gute Auszubildende oder Fachkräfte. Und dann gibt es hier eine ganze Gruppe von Menschen, die man einfach kategorisch ausschließt oder nicht in Betracht zieht, obwohl die sehr gerne sehr gut arbeiten würden. Also da muss man irgendwie hinkriegen, dass das ein bisschen besser flutscht.
Ja, ich habe mal gehört, die kaufen sich teilweise frei. Ist das so?
Ja, also es gibt eine Quote. Firmen, die mehr als 20 Mitarbeiter beschäftigen, müssen 5% Menschen mit Behinderungen beschäftigen. Und wenn sie das nicht tun, dann müssen sie Abgaben zahlen. Und es ist eben so, dass viele Firmen diese Abgaben schon von vornherein mit einkalkulieren. Also anstatt jetzt den Aufwand zu betreiben, das Gebäude barrierefrei umzubauen oder irgendwie strukturell was zu verändern, das einfach mit einplanen, so und so viel muss man halt abgeben. Deswegen ist auch das Ziel, allerdings auf Bundesebene, nicht auf Landesebene, diese Abgabe zu erhöhen, sodass es den Firmen mehr wehtut. Einfach nur, um sie dahin zu motivieren, tatsächlich auch Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Und das muss auch das Ziel sein.
Ja, das wieder rauszuhören, es braucht strukturelle Veränderungen. Wie unabhängig kannst du denn eigentlich arbeiten?
Also meine Stelle ist unabhängig, also auch ministeriumsübergreifend. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich könnte niemals auf die verschiedenen Forderungen und Belange von Menschen mit Behinderung aufmerksam machen, wenn ich gleichzeitig gucken muss, dass ich nichts Falsches sage, damit mein Chef mit mir zufrieden ist. So, deswegen ist diese Funktion sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig arbeitet man aber natürlich auch mit der Landesverwaltung zusammen. Und ich bin im Sozialministerium beschäftigt und man kennt die Kollegen oder lernt sie jetzt eben kennen in meinem Fall. Und es ist wichtig, mit denen auch Hand in Hand zu arbeiten und trotzdem aber immer wieder die Belange von Menschen mit Behinderung in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist sicherlich eine auch der schwierigen Aufgaben als Behindertenbeauftragte, dass man da einen guten Weg findet, immer wieder deutlich zu werden und gleichzeitig ja, kooperativ mit den Kollegen.
Die Frage ist natürlich, welche Mittel stehen dir da zur Verfügung? Du hast ja wahrscheinlich auch keinen Geldregen.
Nein, und natürlich gerade im Bereich Inklusion und Teilhabe und Barrierefreiheit ist es so, dass es immer schwieriger wird, auch an Mittel zu kommen und Mittel zur Verfügung zu haben. Also die gesellschaftliche Stimmung verändert sich ja dahingegen, dass es eher schwieriger wird. Also wir sehen hier, Trump erzählt irgendwas und zack werden Diversitätsprogramme gestrichen. Und auch in Deutschland. Also die Stimmung verschlechtert sich so ein bisschen. Und das ist natürlich auch meine Aufgabe, dann darauf hinzuwirken, dass das eben nicht der Fall ist, dass wir ein gutes Miteinander haben. Nicht nur für Menschen mit Behinderung, für alle Minderheiten und alle Gruppen in der Gesellschaft. Aber ich habe jetzt ein tolles Team an eine Geschäftsstelle mit Mitarbeitern, die mich unterstützen. Sonst wären diese Vielzahl an Aufgaben, also es betrifft ja alle Lebensbereiche Menschen mit Behinderung, alle Altersstufen, sonst wäre das auch gar nicht schaffbar. Und da freue ich mich auch drüber. In Baden-Baden war ich mir Einzelkämpferin und jetzt bin ich auch im Team unterwegs. Das macht sehr viel Spaß.
Wie groß ist dein Team?
Das sind aktuell 5 Mitarbeiter plus ich. Und wir haben aber auch eine große Anzahl an Anfragen, die reinkommen. Also das ist schon, ich sag mal, ein Minimum, um das alles zu stemmen. Und das sind alles sehr kompetente, sehr nette Menschen, die mich auch sehr gut einarbeiten jetzt. Und da freue ich mich drüber.
S-Fans Leute, heute Vormittag mit Nora Welsch. Wir nehmen uns eine Runde Hörerfragen vor. Es kommt so viel rein. Aus Heuweiler schreibt uns zum Beispiel Dirk Neurath und sagt, wie behindertengerecht ist denn die Deutsche Bahn? Also Beispiel, fahren Sie in Japan mit dem Shinkansen, ist der Einstieg ebenerdig. Bei einem ICE gibt es Trittstufen. So kommt keiner mit einem Rollstuhl oder Kinderwagen in den ICE, ohne dass ein Bahnarbeiter hilft. In Japan rollen sie mit dem Rollstuhl oder Kinderwagen ebenerdig in den Zug, ohne dass ihnen jemand helfen muss. Das nenne ich ein Stück Lebensqualität. Was sagst du? Kennst du den?
Ja, ich bin ja selbst schon im Shinkansen gefahren, jetzt während meiner Reise letztes Jahr. Und da hatte ich auch Personal, was mir so eine kleine Rampe hingelegt hat. Also es war auch vorher angemeldet, so wie bei der Deutschen Bahn. Weiß jetzt aber nicht, ob es auch anders gegangen wäre. Was ich aber total interessant fand, ich hatte dann extra Abteil für Rollstuhlfahrer. Und da war ein bestimmter Sitz, den konnte man auch hinlegen, sodass man während der Fahrt auch liegen kann. Und das zum Beispiel fand ich super, weil ich kenne das auch selbst von mir, dass ich dann nach 5 Stunden Sitzen mal mich irgendwie verändern will. Und gerade auch für Menschen, die pflegebedürftiger sind oder nicht so gut sitzen können, habe ich gedacht, oh, guck mal an, das fand ich echt interessant.
Ja, ich habe das jetzt in Vorbereitung auf die Sendung so ein bisschen beobachtet, bin auch viel mit Zügen unterwegs und dachte wirklich, warum gibt es denn eigentlich hier bei uns in Deutschland die Stufen? Die bräuchte es doch gar nicht im Zug.
Ja, das ist total nervig und gerade Züge werden halt auch oft genutzt von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, weil sie eben selbst kein Auto fahren können oder kein Geld haben, um sich ein Auto zu kaufen. Und da ist halt das Problem, dass diese Steige unterschiedlich hoch sind und das hat man halt, da sieht man es wieder nicht von Anfang an entsprechend so geplant und dann sind auch die Züge unterschiedlich hoch und das führt dann dazu, dass manchmal der Einstieg ebenerdig ist mit nur vielleicht einer kleinen Lücke dazwischen. Manchmal geht der Zug nach oben, manchmal geht der Zug nach unten, manchmal ist die Rampe vorne beim Schaffner, manchmal ist die Rampe in der Mitte, beim ICE, beim Fernverkehr muss man es immer vorher anmelden, am Tag vorher bis 20 Uhr abends oder so.
Das heißt,
also spontan geht gar nicht beim Fernverkehr. Und das ist schade, dass man das nicht hinkriegt. Das ist auch nicht so ganz einfach, muss man auch dazu sagen. Also so, wie es in der aktuellen Lage ist. Aber das ist schade, dass man das nicht besser hinkriegt, dass es barrierefreier wird. Dann gibt es da noch so, ich sage immer so Mittelalterrampen, also so Metallgestelle, mit denen wird man dann nach oben gekurbelt. Also so von Digitalisierung
gesehen, ja.
Oder Elektrifizierung sind wir da, was Sachen Barrierefreiheit angeht, noch ein bisschen entfernt. Und das ist schade. Ich fahre sehr gern und sehr viel Zug, aber es ist dann halt immer wieder stressig, wenn Sachen nicht klappen oder es wurde nicht richtig angemeldet oder was ich auch schon hatte. Ich wollte von Frankfurt irgendwo hinfahren und dann hieß es ja, jetzt ist hier schon ein Rollstuhlfahrer am Zug, jetzt haben wir keinen Platz mehr. Dann denke ich so, wie mit einem Rollstuhlfahrer ist jetzt hier voll oder vielleicht waren es auch zwei.
Ja.
Aber ich meine, wie viele Menschen passen in so einen Zug? Aber Rollstuhlfahrer geht da nur einer oder zwei mit. Das ist jetzt in den neuen ICEs auch besser, da gibt es mehr Plätze. Weil da denke ich dann auch so, also das sollte man mal mit Nichtbehinderten machen, sagen, ja, wir haben jetzt schon hier zwei Blonde, sorry, ein Dritter geht jetzt nicht mehr.
Ja, ich überlege gerade, was wir mit einer Mannschaft sportlich unterwegs, alle im Rollstuhl, die kämen gar nicht irgendwo hin.
Ich weiß auch nicht, wie man das logistisch macht, aber ich habe schon so viele Minuten meines Lebens, Stunden, Tage wahrscheinlich, wenn man das mal zusammenrechnet, im Mobilitätsservice der Deutschen Bahn verbracht, um Sachen immer wieder anzumelden. Und das ist natürlich mühsam, deswegen kann ich jeden verstehen, der dann auch mal frustriert ist. Und gleichzeitig bin ich schon ein Fan der Deutschen Bahn. Ich finde es auch wichtig, auch nachhaltig, auch was den Klimawandel angeht, die Deutsche Bahn zu benutzen. Aber da bräuchte es mal richtige Anstrengungen, das irgendwie ein bisschen barrierefreier auf die Gleise zu bringen.
Dann kommt eine Frage oder Anmerkung aus Heilbronn von Hartmut und sagt, ich war selbst mehr als 30 Jahre in der Arbeit mit und für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Dabei wurde mir immer wieder bewusst, dass in hohem Maße auch die Tatsache, dass dieser Personenkreis von sozialen Transferleistungen und damit an der Armutsgrenze lebt, eine hohe Barriere darstellt. Eine Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichen Leben wird somit zum großen Teil verunmöglicht. Es ist traurig, dass in unserem reichen Land das Armutsrisiko für Menschen mit Behinderung sehr hoch ist und dadurch auch viele gute Ansätze ad absurdum geführt werden. Wie schaust du drauf?
Ja, also es ist so, dass Menschen armutsgefährdet sind, Menschen mit Behinderung in Deutschland und in Baden-Württemberg auch. Was ein großes Problem ist, zum Beispiel in Werkstätten für Menschen mit Behinderung, die wir auch in Baden-Württemberg sehr reichlich haben, da wird ja auch kein Mindestlohn gezahlt, weil die gar keinen Arbeitnehmerstatus haben, die Menschen, die dort arbeiten, die natürlich unterschiedliche Arbeit leisten können, aber manche sind da sehr produktiv und arbeiten da genauso produktiv wie jemand in einem anderen Unternehmen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Trotzdem verdienen die dann 2 Euro und ein bisschen was die Stunde und brauchen dann natürlich wieder Sozialleistungen, um genug Geld zur Verfügung zu haben, um über die Runden zu kommen. Und das ist ein echtes Problem. Und da haben wir dann eben auch so eine Zweiklassengesellschaft von Menschen mit Behinderungen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt sind und einen Mindestlohn oder mehr bekommen und denen, die in der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen arbeiten, die das eben nicht bekommen.
Ist das das, was du angehen wirst?
Ja, also das gehört natürlich auch zu dem Thema Teilhabe am Arbeitsleben, gerade auch Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, die ja auf dem Weg sind, sich zu öffnen und mehr Durchlässigkeit zu schaffen auf den ersten Arbeitsmarkt. Natürlich ist das auch was auf Bundesebene angegangen wird. Das gibt es auch immer wieder Initiativen, dass dieses Werkstattentgelt erhöht wird. Also muss ich mal gucken, was kann das Land da machen und wo braucht es dann Gesetzesänderungen auf Bundesebene. Aber auf jeden Fall, es gibt viele, viele Menschen mit Behinderungen, die in den Werkstätten arbeiten und es gibt auch viele, die auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten. Aber man muss gucken, dass man da irgendwie nicht so parallel ein System unterstützt, was ja so ein zweigliedriges System, sondern dass man das irgendwie ein bisschen besser zusammenbringt.
Aus Stuttgart schreibt uns Thomas Erben und sagt, also Stuttgarter Innenstadt braucht eine Taskforce, um Aufzüge und Rolltreppen, die stillstehen, umgehend wieder in Funktion zu setzen. Versucht mal rauszukriegen, wer für den jeweiligen Aufzug oder Rolltreppe zuständig ist. Man wird immer auf den anderen verwiesen. Du sitzt im E-Rolli und musst zur nächsten Station und hoffen, klar ist dein Weg weit weg. Das schreibt uns Thomas. Solche Themen werden wahrscheinlich auch bei dir ankommen zuhauf, oder?
Auf jeden Fall. Und kenne ich auch aus meinem eigenen Leben. Also das ist so nervig, wenn man einfach nur seinen Alltag leben will. Und dann kommt man nicht weiter, weil auf einmal irgendwo der Aufzug kaputt ist oder weil es sonst irgendwelche Probleme gibt. Oder im Bus hatte ich auch schon, ja, da ist jetzt ein Kinderwagen drin, deswegen haben wir jetzt leider keinen Platz mehr. Und ich hatte aber einen dringenden Termin. Es sind halt immer so Dinge, die treffen einen, wenn man so seinen Alltag lebt. Und deswegen sind Menschen dann auch frustriert davon. Und gleichzeitig ist es auch verständlich, dass ein Aufzug mal kaputt geht. Das ist einfach ein technisches Gerät. Aber dann muss man sich eben schnell darum kümmern, dass er wieder repariert wird. Also ich habe Verständnis dafür, dass so Dinge auch mal kaputt gehen. Sie werden ja auch von vielen, vielen Menschen genutzt, muss man auch sehen. Gleichzeitig, wo ich kein Verständnis dann dafür habe, wenn es heißt, ja, der ist schon da seit 2 Monaten. Und also wenn ich das Gefühl habe, es kümmert sich dann keiner drum. Und da muss dann angesetzt werden.
Erlebst du das schon mal, wenn du als Landesbehindertenbeauftragte anrufst, dass dann schneller gehandelt wird?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn da ein bisschen politischer Druck dahinter ist, dann schadet es nicht. Das habe ich als kommunale Behindertenbeauftragte aber auch schon gemerkt. Also immer wenn von öffentlicher Stelle dann was kommt, dann ist vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Bewegung drin. Das heißt nicht, dass es immer funktioniert, aber es heißt, ah, da hat jemand ein Auge auf mich. Also das jetzt einfach zu ignorieren oder gerade mal nicht bearbeiten, weil ich gerade was anderes zu tun habe, das geht da nicht mehr so einfach. Und von daher hilft es manchmal schon, wenn nur mal jemand, das muss noch nicht mal eine Behindertenbeauftragte sein, es kann auch sonst jemand sein, ein Gemeinderat oder ein Lokalpolitiker, mal noch mal nachfragt, wie es da eigentlich aussieht. Das hilft oft schon.
Dann schreibt uns aus Niefern-Öschelbronn Sabine Meyer, bin selbst seit mehr als 30 Jahren im Rollstuhl. Frau Welsch spricht mir so sehr aus der Seele. Mein Mann und ich haben ein Optikgeschäft, in dem ich voll mitarbeite. Bei uns ist natürlich alles barrierefrei. Schade, dass die Barrierefreiheit in so vielen Geschäften oder Lokalen nicht gewährleistet ist.
Das finde ich auch sehr schade und das ist auch etwas, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann, weil das einfach keinen Sinn macht. Also wenn es barrierefrei ist, haben ja Nichtbehinderte dadurch keinen Nachteil. Und der Laden möchte ja was verkaufen. Also der möchte ja, dass Menschen reinkommen. Und trotzdem macht man da Barrieren hin oder beseitigt Barrieren nicht. Ich habe das ja auch gemerkt, ich habe ja Lego-Rampen gebaut mit Ehrenamtlichen in Baden-Baden. Und als ich das erste Mal durch die Innenstadt gefahren bin, da wollte kein Laden diese Lego-Rampe noch nicht mal geschenkt haben. Haben wir keinen Bedarf, nicht unser Thema. Und ich habe schon gedacht, das kann doch nicht sein. Ich stelle die hier kostenfrei zur Verfügung. Ja. Die sind auffällig, die sind cool. Und dann der erste Laden war dann jemand, meine Mutter, die war auch mal im Rollstuhl. Also es ist oft immer der persönliche Bezug, wo die Leute dann nachvollziehen können, warum es notwendig ist. Und jetzt aber liegen da ein paar Rampen und jetzt kommen auch Läden von sich aus, die das irgendwo gesehen haben. Und die merken dann auch, dass die Leute stehen bleiben. Lego-Rampe, cool, Fotos machen. Also es ist auch so ein bisschen Marketing. Also verstehe ich nicht, dass man sich dagegen wehrt.
Weltweit leben etwa 650 Millionen Menschen mit einer Behinderung. Nur in etwa 45 Staaten gibt es Vorschriften, die ihre Rechte besonders schützen. Nora Welsch bei uns, die neue Landesbehindertenbeauftragte Baden-Württembergs. Im vergangenen Jahr hast du dich auf eine große Weltreise begeben. Was stand denn da alles auf dem Programm?
Viel. Ich habe mir einen großen Traum erfüllt. Also ich war tatsächlich in ganz vielen Ländern unterwegs, bin gestartet in Kenia. Also gerade der erste Teil der Reise waren auch sehr weit Entfernungen in arabische Länder, nach Japan, in die Philippinen, nach Thailand. Und dann im zweiten Teil der Reise war ich auch gezwungenermaßen eher in Europa unterwegs, weil ich mich tatsächlich leider mit dem Denguefieber infiziert hatte in Thailand. Mhm. Und deswegen aufpassen musste, mich nicht nochmal zu infizieren. Sonst wäre es vielleicht, oder so war der Plan, nach Brasilien, Süd- und Zentralamerika gegangen. Da war ich nämlich auch noch nie und spreche ja auch Spanisch. Aber den Plan habe ich dann geändert und habe da aber auch eine super Zeit gehabt. Also zum Beispiel Palermo, Sizilien war total toll. Und wir waren noch in Albanien unterwegs, Türkei und in Europa. Ja.
Weil du Planänderung gerade ansprichst, wie flexibel musst du sein, wenn du reist mit Rollstuhl und mit Assistenz?
Ja, das Problem ist, dass ich vom Typ her sehr flexibel bin, aber von meiner Behinderung nicht. Das heißt, ich bin total offen und kann mich auch gut in schwierige Situationen reingeben und mich da einfach fallen lassen, mich überraschen lassen. Aber meine Behinderung braucht natürlich viel Planung und viel Vorlauf und auch die Unterstützung, die ich brauche, also die Assistenz. Das heißt, ich war 1,5 Jahre vor der Reise immer wieder mit Organisieren beschäftigt. Und dann, als ich gestartet bin, hatte ich die ersten 4 Stationen gebucht, den Rest noch nicht. Also die Leute haben gedacht, ja, die ist 1,5 Jahre beschäftigt, hat jetzt alles bis ins Kleinste durchgebucht. Ja. Nee, das waren nur die Rahmenbedingungen. Wer kommt mit und wie finanziere ich das? Und also ich war dann noch während der Reise auch immer noch weiter mit Organisieren beschäftigt.
Kannst du mal beschreiben, was für dich Organisation bedeutet?
Das geht ja schon los. Erstmal natürlich, wer ist dabei? Also welche Assistenz? Da hatte ich ja ein sehr ausgeklügeltes System. Es haben sich ja dann auf den öffentlichen Aufruf viele, viele Menschen beworben, über 100 Leute. Und da musste ich natürlich auch erstmal rausfiltern, mit den Leuten sprechen, ein klassisches Bewerbungsverfahren. Wer eignet sich? Sich mich da auf mein Bauchgefühl verlassen, auch mal jemanden kennenlernen, mal was ausprobieren. Wie stellen die sich an, wenn die mir helfen? Also da erstmal ein System entwickeln, weil das gab es ja gar nicht. Ich kannte niemanden, der das vorher gemacht hat und musste mir überlegen, wie viele Leute nehme ich mit, was ist finanzierbar, wie viel brauche ich denn zwingend? Und so war dann irgendwann klar, okay, eine Frau, ein Mann deswegen, damit mich jemand heben kann, weil klar ist, wenn ich unterwegs bin, dann ist nicht immer alles barrierefrei. Ich will auch mal schwimmen, ich will auch mal dahin und da brauche ich jemand oder am Flugzeug jemand, der mich rüberheben kann. Und das hat sich mit der Zeit erst so rausentwickelt. Und das war dann quasi nur die Assistenz. Dann ging es auch noch darum, wie finanziere ich das alles? Können die weiter ihr Gehalt bekommen oder nicht? Wie es auch in Deutschland der Fall gewesen wäre. Wie finanziere ich meine eigenen Kosten? Und dann aber natürlich auch, und das ist ein ganz großer Batzen, Unterkunft und Transport. Also Transport ist ja sowieso schwierig, wenn man mobilitätseingeschränkt ist. Bei jedem Flug musste ich nicht nur das Ticket kaufen und noch die 2 Tickets für meine Assistenten, sondern ich musste immer vorher anrufen, meinen Rollstuhl anmelden. Der hat Batterien drin und es ist immer sehr schwierig, wenn man Rollstuhl mit Batterien hat, weil da ist immer die Angst, dass der irgendwie Feuer fangen könnte im Lagerraum. Ja. Also ich habe, wenn ich für jedes Mal, dass ich Lithium-Ionen-Batterien gesagt habe, irgendwie 1 Euro bekommen hätte, könnte ich wahrscheinlich schon die Reise wieder finanzieren, weil das meldet man alles vorher an, die Maß und so weiter. Und dann ist man vor Ort und dann gehen die Fragen wieder von vorne los. Da gibt es auch kein einheitliches System bei den Airlines. Das heißt, man muss immer rausfinden, wie schaffe ich überhaupt die Informationen dahin, damit mir das dann bestätigt wird. Und genau, bei den Unterkünften genauso. Also die müssen barrierefrei sein und da was zu finden, da muss man oft umbuchen. Also ist relativ aufwendig.
Ja, und barrierefrei heißt dann auch wieder nicht, das hatten wir heute Morgen schon, barrierefrei ist nicht gleich barrierefrei. Also was musst du da alles zusätzlich noch sagen, wahrscheinlich beim Hotel?
Genau, und das Problem ist, ich habe natürlich die gängigen Plattformen genutzt. Und da ist es so, also gerade bei Booking.com zum Beispiel, dass man erst jemanden kontaktieren kann, wenn man gebucht hat. Ja, aber ich muss die eigentlich vorher kontaktieren, weil ich muss ja wissen, ob ich sie buchen kann. Das heißt, ich habe dann immer nur die gebucht, die ich auch wieder stornieren kann. Und dann hinterher geschrieben, nochmal genau, hier, ihr schreibt hier, Rollstuhl zugänglich, habt ihr denn wirklich keine Stufen? Geht der Aufzug auch wirklich? Auch das habe ich gelernt. Immer besser nochmal nachfragen. Ist dann auch der Schlüssel da, der für den Aufzug gebraucht wird? Und das war recht häufig, dass dann, die Tür ist doch zu schmal und dann musste ich halt wieder neu buchen. Das heißt, das war ein relativ großer Zeitaufwand.
Welches Land würdest du sofort nochmal bereisen, von den vielen, wo du im vergangenen Jahr unterwegs warst?
Da muss ich immer vergleichen, in welcher Kategorie sind wir unterwegs. Also ich bin ja ein großer Schwimmfan, ich war ja schwimmen. Und so den beeindruckendsten Strand, Postkartenstrand mit Palmen am Meer und so, den habe ich tatsächlich in den Philippinen gesehen. Wobei der jetzt nicht barrierefrei war, das muss man dazu sagen. Also es war einfach ein Naturstrand. Also der ist mir heute noch im Gedächtnis, wo ich anscheinend denke, oh mein Gott, was habe ich für ein Glück in meinem Leben, so einen Strand mal gesehen zu haben. Und dann war ich aber natürlich auch viel in Städten unterwegs oder habe mir so die Kultur angeschaut. Da fand ich den Oman total beeindruckend. Da waren wir während Ramadan auch. Also haben dann auch das Fasten nicht komplett mitgemacht, aber so ein bisschen mitbekommen. Total gastfreundliche Menschen. Japan war natürlich eine andere Liga, aber in der Zeit war ich ein bisschen krank. Deswegen konnte ich es nicht ganz so wahrnehmen, wie es vielleicht sonst gewesen wäre. Und auch in Europa, muss ich sagen, gibt es tolle Orte. Also Palermo hat mir sehr gut gefallen. Man muss damit zurechtkommen, dass es halt ein bisschen dreckiger ist in der Straße. Man kann nicht erwarten, dass alles so ist wie zu Hause, sonst könnte man ja zu Hause bleiben.
Hat dich das Reisen verändert?
Ja, total. Ich liebe es Reisen. Es hat mir vor allem so ein Gefühl von Freiheit gegeben. Das suche ich immer. Ich glaube, das ist schon auch ein Grund, dass ich eben mit der Behinderung lebe und so sehr eingeschränkt bin in meinem Alltag, dass ich dann das Gefühl habe, ich will mich nochmal so richtig frei und unbeschwert fühlen und nochmal so raus aus dem Alltag zu kommen. Weil jeder kennt es, man hängt so im Alltagsgeschehen fest und macht so seine Routinen und arbeitet sich da so weiter. Und die Routinen sind ja auch schön und die sind ja auch wichtig. Aber manchmal braucht man wieder so ein bisschen neuen Input und der hat mir gefehlt. Und das Reisen war toll, weil ich habe nicht nur tolle Orte gesehen und auch tolle Menschen kennengelernt, sondern ich habe nochmal so richtig meinen Horizont erweitert. Und das war ja so mein Ziel, mich auch nochmal selbst kennengelernt und auch an den Extremsituationen bin ich gewachsen und auch allein es geschafft zu haben. Also jetzt gucke ich manchmal zurück und denke so, krass, ich habe einfach aus eigener Kraft mit meiner Behinderung im Rollstuhl, mit der Abhängigkeit von Personen, eine Weltreise geschafft. So. Also es gibt auch noch mal ein gutes Gefühl, auch hinterher noch.
Und wenn du sagst, ja, dich selbst kennengelernt, was hast du für neue Seiten an dir kennengelernt?
Also, dass ich doch sehr flexibel bin. Also man muss sich ja immer wieder neu einstellen auf Reise. Ich war gerade am Anfang, habe ich jede Woche oder alle zwei Wochen den Ort gewechselt, das Land gewechselt. Also man muss da sehr, sehr flexibel sein. Ich wusste nicht, wo ist jetzt ein Supermarkt. Dazu kommt noch im Bett, komme ich da zurecht. Da an der Dusche brauche ich einen Stuhl, wo kriege ich einen Stuhl her? Also man ist ständig im Lösemodus, aber es hat mich dann auch nicht mehr so sehr gestresst. Und ich war immer so ein, oder bin immer so ein sehr strukturierter Mensch. Immer alles muss vorher geplant sein und bloß nicht so viel Spontanes. Und da war es halt so, ich kann mich noch gut erinnern an Hurghada in Ägypten am Strand. Und es war irgendwie Dienstag und freitags wusste ich noch nicht, wie wir weiterfliegen. Und dann mittwochs habe ich halt Japan gebucht. Okay. Und da war ich überhaupt nicht gestresst davon. Ja. Also, und das war auch irgendwie schön zu sehen, dass ich auch, dass man selbst auch Anteile der Persönlichkeit hat, die man manchmal ein bisschen rauskehren kann, die vielleicht so im Alltag ein bisschen unterdrückt werden, gerade jetzt auch mit meiner Situation.
Nur so eine tolle Reise erlebt zu haben, könnte ich mir vorstellen, weckt dann wieder das Reisefieber und die Sehnsucht. Wie sieht es damit gerade aus?
Ja, das habe ich schon immer. Aber ich muss sagen, dadurch, dass ich dieses große Projekt hatte letztes Jahr und es natürlich auch viel Kraft gekostet hat und es für mich auch so eine runde Sache war, es war dann auch okay, als ich wieder zurück war. Ich hätte jetzt nicht noch 3 Jahre weiterreisen wollen. Von daher bin ich jetzt momentan im Reinen mit mir. Und jetzt habe ich ja ganz viel neuen Input auch beruflich als Landesbehindertenbeauftragte. Aber natürlich, jetzt sehe ich manchmal schon Bilder, jetzt wird mir auf dem Handy angezeigt, da warst du vor einem Jahr, hier warst du vor einem Jahr. Und dann denke ich so, nächstes Jahr vielleicht mal nochmal dahin. Oder es gibt Länder, die ich dann auch nicht besuchen konnte, weil es dann nicht geklappt hat aus verschiedenen Gründen, das vielleicht mal nachzuholen. Irgendwann könnte ich mir mal vorstellen, mal vielleicht auch mal im Ausland zu arbeiten, also nochmal richtig dann dort auch anzukommen. Weil jetzt war ich ja Tourist und bin immer weitergereist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, wann mache ich meine nächste Weltreise, sondern das Projekt ist jetzt erstmal abgeschlossen.
Aber wenn du da schon so einen kleinen Traum hast, im Ausland zu arbeiten, was wäre da der 6er im Lotto?
Ja, am besten war es natürlich auch für Menschen mit Behinderung und Inklusion. Und ich habe eben gemerkt, dass es in anderen Ländern gute Ansätze gibt, aber natürlich auch in manchen Ländern Menschen mit Behinderung nicht gut leben können. Und in manchen Ländern habe ich auch gar keine Menschen mit Behinderung gesehen. Und das ist natürlich immer ein Zeichen. Da, wo man keine sieht, da können die auch in der Regel nicht so gut leben. Und den Luxus, den wir hier auch in Deutschland haben und den ich auch wahrnehme, auch wenn er noch verbessert werden kann, also von dem Wissen ein bisschen was dann weiterzugeben, das wäre natürlich optimal. Aber das sind alles nur Ideen. Jetzt erstmal hier für Baden-Württemberg, das Ausland Baden-Württemberg zuerst.
Dann vielen Dank für deinen Besuch heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute.
Dankeschön.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.